Ja, und ich sitze jetzt hier mit einer illustren Runde und wir wollen über ein spannendes Thema reden, aber ich will noch gar nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach der Reihe nach vor und da wir hier zu fünft sind, beziehungsweise sogar zu sechst, würde ich sagen, ich rufe einfach ein paar Namen rein und ihr sagt dann was zu euch. Nadja, magst du anfangen?
Unbedingt. Also, ja, danke, dass ich heute hier sein darf, Torben, und freue mich, Nadja Spitznagel. Ich komme auch aus der Anästhesie und aus der Notfallmedizin und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Leistung unter Druck.
Doro, magst du weitermachen?
Ja, hallo, auch schönen guten Abend von mir. Ich bin die Doro Sauer. Ich bin klinische Akut- und Notfallmedizinerin aus Hamburg. Und die Nadja hat mich bei diesem Thema so mitgerissen, dass ich jetzt auch ganz tief in diesem Thema mit drin stecke.
Okay, dann Dominik.
Ja, Dominik Hinzmann, mein Name. Ich bin Anästhesist in München an der Technischen Universität dort tätig. Und ja, das mit dem Mitreißen, Doro, das kann ich nur zurückgeben. Auch mich hat die Nadja so von diesem Thema begeistert, dass ich natürlich auf den Zug gerne mit aufgesprungen bin. Auch nochmal Danke sagen darf, dass ich heute hier dabei sein darf und freue mich auf den Abend.
Ja, und last but not least, Lukas.
Ja, mein Name ist Lukas Kirchmeier. Ich bin auch Anästhesist und Intensivmediziner und als Notarzt bei uns in Österreich in der Flugrettung tätig und leite dort einen Stützpunkt als Flugrettungsarzt und habe die Nadja zufällig ihren Vortrag gehört in Hamburg beim TIVI 2024 und das Thema hat mir immer schon unter den Fingernägeln gebrannt und es scheint, als wäre die Nadja dort der Kristallisationspunkt, der alle an den Tisch bringt und habe mich dann gern daran beteiligt, auch sehr selbstkritisch mit eigenen Erfahrungen, positiven wie negativen und ja, jetzt sind wir da und reden einmal über das Thema und freue mich drauf und danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Neben mir sitzt noch Katrin. Katrin ist auch Anästhesistin und simuliert ganz viel mit mir und wird zusammen mit mir so ein bisschen mit durchs Thema führen. Schön, dass du da bist, Katrin. Gut. Und dann habt ihr ja schon so ein bisschen angefangen. Nadja, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also alle kristallisieren sich an dir, aber wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, über Druck und Verhalten unter Druck zu reden?
Also, man ist schon, muss man sagen, der erste Berührungspunkt ist schon viele, viele, viele Jahre her. Wir wollen jetzt nicht genau sagen, wie viele Jahre. Genau, in der ganz Anfangszeit, in der Assistenzarztzeit, da habe ich mit dem Beginn, habe ich meinen Notfall damals noch die Rettungskunde bekommen und war in der Klinik tätig und habe eine Patientin verloren, innerklinisch oder die ist vor meinen Augen, die habe ich schon ein bisschen länger betreut, unerwarteterweise zusammengebrochen. Und man muss sagen, ich stand in dem Moment neben ihr völlig unfähig und habe mich so gefragt, irgendwie, was das Problem ist. Also es war jetzt auch nichts Neues. Eine Notfallversorgung hatten wir ja schon mal ein, zweimal gemacht. Und genau, mein Oberarzt hat dann das Ruder übernommen. Die Patientin ist leider im Verlauf auch verstorben. Und genau, und habe dann irgendwie in den folgenden Diensten, ja, ich würde sagen, eher so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das konnte ich damals noch nicht so einschätzen. Und bin dann auch zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, irgendwie funktioniert das nicht, komme nicht mehr klar, ich weiß nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Und er hat gesagt, nee, ein bisschen Zeit wird sich schon geben. Und es hat sich aber nicht gegeben. Und ein Kollege von mir, der war Psychoonkologe, der hat gesagt, Mai, du musst das irgendwie verarbeiten, das geht von alleine nicht weg. Und damals habe ich dann gedacht, okay, vielleicht bin ich nicht richtig in der Medizin und bin rausgegangen für viele Jahre und habe was nicht Medizinisches gemacht und habe dann irgendwann gedacht, das kann es ja irgendwie nicht sein und bin nochmal zurück. Und habe dann meinen Internisten zu Ende gemacht, bin dann in die Anästhesie und hatte ein ähnliches, ein bisschen anders geartetes Erlebnis in der ganz jungen Assistenzarztzeit und bin dort zu einer Reanimation gerufen worden. Und während wir so auf meinen Facharzt warteten, hatte ich ja viel Kompetenz vor mir, auch ein Pädiater und eine erfahrene Krankenschwester und habe so festgestellt, wie wenig eigentlich gelaufen ist in dieser Reanimation, weil es herrschte Stille, niemand sprach. Es war so ein bisschen wie so eine eingefrorene Grundstimmung. Und auch dieses Kind ist im weiteren Verlauf verstorben. Es gab ein Debriefing ein halbes Jahr später. Und der junge Pädiater, der auch seinen ersten Nachtdienst dort hatte, hat dann gefragt, was kann ich machen, wenn gar nichts mehr geht? Also wenn ich meine, alles, was ich weiß, alles, was ich kenne, alles, was ich gelernt habe in der Simulation, wenn ich diese Dinge nicht abrufen kann. Und das ist was, was mich nicht losgelassen hat. Und ich habe gesucht nach Kursformaten, nach Möglichkeiten irgendwie, einen Workshop zu finden, der diese Fragen adressiert, und habe alles Mögliche erlebt. Dann in dem Zusammenhang hatte ich mit Dominik gesprochen, hatten wir über das PSU-Modell gesprochen. Da habe ich gedacht, das ist super, aber ist nicht das, was ich suche. Dann auch bei Markus Rall, CRM, habe ich auch gesagt, ist auch super, ist aber auch nicht das, was ich suche. Und bin dann auf den Steven Hahns getroffen. Und den habe ich angeschrieben und habe gefragt, du, was bedeutet denn Leistung unter Druck? Kann man das trainieren? Was braucht man dafür? Wer muss man sein, dass man diese Kompetenzen erwirbt? Und so hat es angefangen. Und das ist jetzt 6 Jahre her. Und genau, und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Emergency Mind und Transfer in unseren klinischen Alltag.
Jetzt hast du schon ein Schlagwort genannt. Was heißt denn Emergency Mind oder was versteht man darunter?
Da geht es ja im Grunde genommen darum, welche mentalen Kompetenzen brauchen wir. Und Emergency Mind, das ist ja so ein Begriff, den hat der Dan Dworkin geprägt. Das ist so ein Emergency Physician aus LA, der hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und er meint, das ist das Resultat von Verhalten, dass wir in der Krise eben strukturiert und handlungsfähig bleiben. Und das können wir tun, indem wir eben auf erlernte Modelle zurückgreifen, wenn es schwierig wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen. Wir sprechen ganz viel über, wie können wir vorhandenes Wissen unter Stress abrufen? Können wir zum Beispiel Stresseffekte abmildern? Wie können wir mit Wissenslücken umgehen? Ein großes Thema ist Unsicherheit, das Thema Fehleranfälligkeit. Das hattet ihr ja im Podcast auch mal angesprochen. Dazu gehört eben auch das Bewusstsein, dass wir mit einplanen, dass in Krisen eben nicht alles perfekt ist, aber dass wir trotzdem Strukturen schaffen können, die uns A, Sicherheit geben und auch am Ende gute Ergebnisse ermöglichen. Das sind alles Modelle, da gibt es noch viel mehr davon, die uns ermöglichen, dieses Emergency Mind zu entwickeln. Und wichtig ist eben, dass wir dann uns bemühen, in unserem Alltag diese Modelle anzuwenden, weil man das, worüber wir sprechen, muss man trainieren wie technische Tools. Das ist nichts, was wir hören und diese Idee einmal mitnehmen, sondern das ist etwas, was wir in den Alltag integrieren müssen, um es umzusetzen.
Jetzt hast du schon ganz viel umrissen, aber gehen wir erstmal zurück zum Start. Was verändert denn Druck bei uns und mit uns, dass wir das Wissen nicht mehr abrufen können? Was macht der Druck?
Ich glaube, man muss einmal verstehen, dass Druck ist ja kein Ereignis, sondern das ist ja ein Zustand, der entsteht, wenn viele Faktoren zusammenkommen. Und wenn jeder mal so in sich hineinhorcht und sich überlegt, welche Situationen haben ihn medizinisch unter Druck gesetzt, dann sind das häufig Dinge, die vorgekommen sind, wo viel auf dem Spiel steht, ja, also wo das Ergebnis wichtig ist, wo wir nicht so richtig wissen, wie der Ausgang ist und wo wir uns natürlich primär verantwortlich fühlen, auch wenn der Patient ja selber einiges wahrscheinlich mitgebracht hat. Und auch, das sehen wir ganz häufig im Schockraum, wie wird es bewertet? Wie wird unser Verhalten beobachtet? Und wir wissen, je stärker diese Faktoren ausgeprägt sind, desto intensiver empfinden wir den Druck. Und je nachdem, wie diese kognitive Bewertung abläuft, desto größer ist das, was wir empfinden, nämlich Stress. Und da kommen wir auf das zurück, wo wir immer in der Steinzeit drüber reden. Irgendwie, was sorgt dafür, dass ich extrem viel Cortisol ausschütte? Ja. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist das evolutionär wahrscheinlich super sinnvoll. Ja, bei Gefahr müssen wir rennen oder angreifen. Aber in unserer Welt, wo es ja um Situationen geht wie, egal, Aufnehmen dieses Podcasts, um Prüfungen, um wichtige Gespräche oder eben in Notfallsituationen, ist die Gefahr ja nur psychologisch und nicht physisch bedingt. Und trotzdem reagiert unser Körper eben mit einer wahnsinnigen Ausschüttung an Stresshormonen. Und das Problem ist eben, das hat Auswirkungen auf unsere Aufmerksamkeit, auf unser Denken, auf die Art und Weise, wie wir handeln können. Und wir können alleine, wenn wir uns überlegen, was passiert mit unserer Aufmerksamkeit unter Druck? Wir sehen eher Probleme als Lösungen und wir unterschätzen zum Beispiel Chancen und überschätzen Risiken. Es ist so, dass wir wissen, dass unter Druck verändert sich eben nicht nur, was wir wahrnehmen, sondern auch die Art, wie wir denken. Unser Denken wird enger und weniger flexibel. Auch wenn man das nicht bewusst wahrnimmt, aber man, Man hat weniger freie Kapazitäten und man kann weniger kreatives Problemlösen anbringen. Und was wir vor allen Dingen häufig in der Präklinik sehen, dass wir so mit einem Tool beschäftigt sind, dass wir sozusagen nicht in der Lage sind, das große ganze Bild wahrzunehmen. Und das ist auch eine Ursache durch den Druck. Wir sind auch sozusagen weniger entscheidungsfreudig. Wir neigen mehr dazu, Risiko zu vermeiden, mehr konservatives Verhalten, weniger klare Schritte. Und insgesamt ist es eben so, wenn man sich überlegt, was brauche ich für die Notfallsituation? Ich brauche natürlich Zugriff auf mein Gedächtnis. Ich muss in der Lage sein, Entscheidungen zu fällen. Wir wissen, dass unter hohem Druck die Kommunikation schlechter wird. Wir hören schlechter und wir sind auch manuell in dem, was wir technisch ausführen können, schlechter. Und das wird immer klarer, je stärker wir uns verantwortlich fühlen und je höher der Impact des Outcomes ist.
Ich finde ganz spannend, was du erzählst, weil eine Sache, die beobachte ich bei mir selbst, wenn ich auf einer Intensivstation oder einer Präklinik tätig bin, dann empfinde ich den Druck nicht ganz so hoch, wie wenn ich elektiv Narkosen mache, weil ich es so empfinde, wenn ich einen mehr oder weniger gesunden Patienten, eine gesunde Patientin in Narkose versetze und da geht was schief, dann empfinde ich den Druck als schlimmer als in der Präklinik oder auf der Intensivstation, wo wie du es gesagt hast, der Patient hat angefangen, ist ja so ein geläufiges Wort, wo der Patient, die Patientin halt schon vorher krank war. Und das ist etwas, was ich sehr stark bei mir selbst beobachte in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern.
Wir sehen das ja am häufigsten an uns selber, vor allen Dingen, wenn wir in der Behandlung von Kindern und sehr betagten Älteren sind, weil das Outcome gefühlt für uns noch eine andere Konsequenz hat. Das kann man jetzt moralisch diskutieren, aber natürlich ist es so, dass wir, wenn wir ein einjähriges Kind behandeln, dann ist es natürlich schwieriger, vielleicht weil wir nicht so routiniert sind, aber natürlich, weil das Outcome etwas anderes ist, weil uns die Eltern beobachten, weil diese Rahmenbedingungen einfach noch mal viel härter wiegen. Und das erhöht den Druck.
Ja, und was ich bei Kindern auch ganz krass empfinde, dass es sich noch mal mehr verändert hat, seitdem ich selbst Kinder habe, muss ich sagen, nur weil du das Beispiel jetzt anbringst. Aber ich finde, das hat auch noch mal was im Denken verändert. Welche Zeichen können wir denn an uns selbst beobachten, wenn wir unter Druck, du hast gesagt, wenn sich das Denken verengt, können wir das vielleicht selbst merken?
Da kann ja vielleicht jeder was von unserem Team was zu sagen, weil ich glaube, wenn wir darüber nachdenken und uns unsere Kollegen angucken oder vielleicht auch uns selber, ja, dann, was mir am häufigsten auffällt, ist der Ton oder Unhöflichkeit. Das sind so Faktoren, die ich merke, das ist das, was am häufigsten kippt unter Druck oder am schnellsten. Das ist so meine Empfindung. Es gibt, glaube ich, ganz viele Dinge, wo man sieht, okay, die Entscheidungen werden nicht mehr so präzise. Die Kommunikation ist nicht mehr so klar. Ja, die Fixierung auf einen Task. Das ist was ich beobachte. Oder der eine neigt dazu, hektisch zu werden, schnell zu sprechen. Der andere neigt dazu, gar nicht mehr zu sprechen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht?
Ja, also ich finde, da hat jeder ja auch so seine Frühzeichen, seine Spätzeichen. Und ich glaube, ne, man hat ja auch seine autonomen Reaktionen. Also ich merke schon, dann werden die Hände plötzlich schweißig. Man merkt, wie man anfängt, schneller zu atmen und das Herz irgendwie ganz intensiv schlägt. Und das ist ja auch etwas ganz Spannendes. So wie Nadja gesagt hat, es geht ja darum, wie erkenne ich es und wie können wir diesen Emergency Mind erreichen? Und das ist ja auch was, wo wir schon ganz früh anfangen. Denn selbst wenn man zum Beispiel Kinder fragt, ne, vor der Einschulungsuntersuchung, wie geht's dir denn jetzt? Da sagen die auch, ja, mein Herz schlägt ganz schnell und meine Hände sind so nass. Was ist denn jetzt los? Also diese autonomen, ja, am physiologischen Reaktionen unseres Körpers, die ähneln sich ja dann doch manchmal zwischen uns, zumindest diese, ja, vegetativen Zeichen unseres Körpers. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir verlernt haben, so ein bisschen wahrzunehmen, wo wir auch wieder mal in uns horchen können. Deswegen kann das vielleicht ja auch jeder Hörer einfach mal tun, ne? Was man merkt, der eine kriegt schweißige Hände, der andere kriegt, weiß nicht, schweißige Füße vielleicht. Aber diese Reaktionen sind ja dann doch relativ ähnlich auch zwischen den Menschen.
Ja, die Nadja hat ganz einen wesentlichen Punkt genannt, die Kommunikation. wenn wir oft gemeinsam Notfälle abarbeiten oder mit verschiedenen Rettungsmitteln oder wir werden oft als Hubschrauber dazu gerufen, dann erkennst du relativ schnell, wer da die Gelassenheit hat und den Überblick, wie er mit dir kommuniziert, ob das ruhig, sachlich, klar pointiert ist. Und oft ist so ein gewisser arroganter Unterton, wobei das jetzt gar nicht arrogant gemeint ist, aber dahinter steckt einfach ein ganz großes Maß an Stress und letzten Endes Unsicherheit. Und gerade so, jeder kennt es von uns Anästhesisten, wenn Operateure oft ja laut werden, schreien. Und ich meine, ich bin jetzt seit 25 Jahren Arzt und ich kann mich noch an Episoden erinnern, wo das Zeug durch den OB geflogen ist. Und dann hast du denselben Eingriff oder ähnliche Komplikationen und ganz einen anderen Typus von Operateur und da ist die Coolness in Person und da denkst du, ja Wahnsinn, also es geht auch so, ja, und das kennen wir ja auch von Anästhesiekollegen, da gibt es ja auch die drehen durch, die haben einen Notfall im OB und fangen an schreien und schmeißen das Zeug durch die Gegend und da steckt einfach nur ein Riesenmaß an Überforderung dahinter. Die Nadia hat damals, und das ist eigentlich, das war der Schlüsselsatz, die Nadia hat in ihrem Vortrag damals eine Frage gestellt, wie gut sind wir eigentlich? Und wir glauben alle, wir sind so super. Und so sind wir die letzten 20, 30, 40 Jahre als Ärzte sozialisiert worden, dass wir mal drüber nachdenken, was es braucht. Das ist noch nicht überall angekommen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, die Doro hat es gerade so ein bisschen beschrieben, wo sie die Einschulungsuntersuchung von den Kindern als Beispiel gewendet hat. Wir kennen das alle, dass wir gut gelernt haben und in der Prüfung auf einmal das, was wir gelernt haben, nicht mehr abrufen konnten, diese totalen Blackouts. Oder um jetzt das Ganze auf den medizinischen Fokus zu bringen, wir versuchen eine Maßnahme. Die Patienten werden schlechter und auf einmal geht es uns nicht mehr so von der Hand. Wir kriegen die vegetativen Symptomatik, die schwitzigen Hände. Auf einmal tastet man vorher nicht mehr so gut das Gefäß, die Arterie, wo ich gerade jetzt die invasive Blutdruckmessung etablieren möchte. Und all diese Symptome, glaube ich, das kennt jeder. Und ich glaube, das müssen wir an uns selber selbstkritisch erkennen, weil das der erste Schlüssel darauf ist, wie reagiere ich in diesen Situationen? Weil dann kann ich auch auf der anderen Seite da wieder gut einen Weg rausfinden. Und deswegen glaube ich, ist das Erste dieses kritische, selbstreflektorische Blick in mich hinein. Wie reagiere ich? Ist es die Kommunikation, die der Lukas angesprochen hat? Ist es die vegetative Symptomatik von der Doro? Sind es die Situationen, die Nadja gerade gesprochen hat? Und ich glaube, so hat jeder von uns individuelle Symptome, die wir an uns, aber auch an unseren Kollegen erkennen können. Und dann können wir mit denen arbeiten und damit versuchen, widerstandsfähiger gegen die aktuelle Stress- und Drucksituation zu sein.
Sehr spannend. Also ich kenne tatsächlich von mir auch, dass ich auch schon mal wie angewurzelt im OP-Saal stand und ich konnte gar nichts machen. Ich habe einfach nur das Geschehen beobachtet und dachte, Scheiße, die stirbt. Und ich brauchte einfach den Kollegen, der einmal sagt, hey Katrin, leg den ZVK und dann hat er mich wieder rausgeholt aus diesem Status der Handlungsunfähigkeit. Und was ich auch noch mal ganz wichtig finde, ich beobachte, dass nicht jeder Mensch oder jede Ärztin ein Typus ist, sondern ich werde auch mal laut oder kommuniziere nicht mehr gut, sondern dass wir einfach diese ganzen Facetten in verschiedenen Notfällen einfach haben. Und wenn ihr jetzt an die häufigsten Denkfehler unter Stress denkt, welche 2 bis 3 Pitfalls beobachtet ihr am häufigsten?
Ich glaube, einer der wichtigsten Denkfehler ist das Thema Fixierung. Die Fixierung kennen wir zum einen, der Fixierungsfehler, den wir auch aus dem klassischen CRM kennen. Wir gehen von einer Situation aus und weil unser Mindset diese Situation als die gängige hält, muss die jetzt auch passen. Aber Fixierung meint, glaube ich, sehr, sehr viel mehr, nämlich dass wir, wenn wir mangelnde Ressourcen, kognitive Ressourcen haben, dann wollen wir natürlich auch schnelle Lösungen haben. So dass wir die ersten Hypothesen im Sinne Diagnostik, im Sinne kritische Situation, wenn wir die haben, dann halten wir an denen fest, ohne dass wir unser Mindset, die Nadja hat vorhin von diesem von dem Big Picture gesprochen und wir fokussieren uns auf die eine Situation und lassen aber die anderen Dinge raus. Und ich glaube, das ist was Besonderes wichtig. Beste Beispielsituation ist, der Patient hat einen niedrigen Blutdruck und wir können trotz Katecholamine den Blutdruck nicht wirklich gut stabilisieren. Wir kriegen den Blutdruck nicht nach oben. Und weil wir davor immer gedacht haben, das ist ein kardiales Pumpversagen, gehen wir fokussiert voll drauf und übersehen aber unter Umständen, dass er vielleicht ein rupturiertes BAA hat, weil das Kardielle in allen unseren Köpfen war und wir deswegen das CT am Thorax aufhören zu fahren und die letzten Meter nicht mehr fahren. Alles Situationen, die jeder von uns kennt, die wir alle aus unseren kritischen Situationen erfahren. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, um diese Bias-Situationen zu wissen, weil dann haben wir auch auf der anderen Seite die Chance, dagegen vorzugehen, zu wissen, okay, wenn ich unter Stress gerate, ist Fixierung ein großes Thema. Ist dieses Thema, dass ich meine Denken und meine Analysen möglichst schnell abarbeiten will, damit ich schnell eine Lösung habe, sprich mir schnell wieder eigene Ressourcen schaffe.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Punkt, dieses Big Picture immer wieder in uns in den Fokus zurückholen. Es gibt ja durchaus gute Tools, auf die wir dann auch immer wieder zurückgreifen können. Sei es, dass wir unsere Checklisten haben mit Symptomen, dass wir keine Diagnose übersehen. Und genauso müssen wir, glaube ich, in diesen Momenten, wenn wir in diesen Denkfehlern drin hängen, dass wir um diese wissen, dass wir sie erkennen und dass wir sie dann fokussiert bearbeiten können. Sprich, wenn ich weiß, dass ich unter Stress gerate, dass ich versuche, die erstbeste Diagnose zu nehmen, weil es der einfachste und schnellste Weg ist, dass ich darum weiß und trotzdem hinterfrage, ist es so? Passen alle Indizien, die wir gerade haben, auf dieses eine Bild, sodass wir dann gut und strukturiert mit einem größeren Blick dieser Fixierung, diesem Fixierungsfehler, diesem engen Mindset entgegenwirken können, um das große Ganze zu betrachten. Und das ist in unterschiedlichen Fokussieren. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Schockraum. Das kennen wir aber ja genauso aus der Präklinik, wenn wir verschiedene Baustellen haben, unterschiedliche Situationen haben, dass wir strukturiert und fokussiert uns dann nicht auf den Kreislauf stürzen, wenn wir vielleicht bei A oder B noch ein großes Problem haben.
Jetzt haben wir ja viel über negative Aspekte des Drucks gesprochen. Gibt es denn so einen Sweet Spot, also so einen Bereich, in dem wir vielleicht, wo der Druck auch nützt?
Ja, die schlimmsten Tage, das kennen wir doch alle. Also gerade als Notfallmediziner ist, wenn gar nichts los ist. Das ist, wir kennen das in der Flugrettung, wenn das Wetter schlecht ist, dann sitzen wir den ganzen Tag herum und dann kurz vor Dienstschluss, das ist der Klassiker, 10 Minuten bevor wir uns abmelden, kommt der Einsatz. Da ist der Performance im Keller. Also du brauchst also eine gewisse Grundlast, um das System am Laufen zu halten, um den Motor am Laufen zu halten, dass du so in den Flow kommst, deine Synapsen aktivierst. Und ich habe das als Anästhesist auch immer wieder erlebt. Einmal vom Wochenende, wenn gar nichts los war, dann freust du dich. Ja, wir haben halt nichts im OP und du kannst dann mal lesen, E-Mails schreiben. Da kennen wir ja alles. Und dann plötzlich kommt die Notsektion. Und das reißt dich so aus deiner Komfortzone. Das lachen alle jetzt. Also das ist, ich hasse das. Also ach, so schön, es ist nichts zu arbeiten. Aber unsere Performance nimmt ab. Also das Begriff Sweet Spot gefällt mir gut, weil wir brauchen wahrscheinlich so gute Auslastung. Zu viel ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut.
Ja, es ist ja auch wirklich so beschrieben, auch wissenschaftlich so beschrieben, dass wir dazu neigen, wenn wir auf so einer Aktivitätskurve uns das anschauen, dass wir auf dieser Unterforderung neigen wir zum Mind-Wandering, neigen wir zum Unterschätzen von risikobehafteten Situationen. Und das stimmt, wir brauchen so einen gewissen Grund-Arousal, wie man das auch immer nennen mag, so ein gewisses Aktivitätslevel, damit wir in Gang kommen. Man muss allerdings sagen, das ist auch individuell völlig verschieden. Jeder hat so ein unterschiedliches Aktivitätsniveau. Das vom Lukas scheint jetzt etwas höher zu sein.
Ich kann das gut nachvollziehen, Lukas.
Ich habe das Gefühl, es gibt so Kolleginnen, die sind unter Druck irgendwie total souverän Und ich habe das Gefühl, boah, die machen das super gut. Und dann habe ich auch, kenne ich auch ganz viele Kolleginnen, die sind total ängstlich. Also sind manche Menschen einfach dafür geboren, unter Druck so ruhig und fokussiert zu arbeiten?
Es gibt ein eindeutiges Jein von mir. Ja, Jein, das ist auch, das ist ja eine große Philosophie. Überall, mit allen Leuten, über die man spricht, was die Notfallmedizin angeht und hier kognitive Modelle und so. Die wesentliche Aussage ist, dieser Zustand von Cold-Minded ist erlernbar. Was mich jetzt persönlich auch beruhigt hat in den Anfangsjahren. Wir können lernen, mit Leistung unter Druck abzurufen. Und wir können auch souverän wirken dabei. Aber es stimmt natürlich, in der Realität begegnen wir ja vielen Menschen, oder das ist mir in meiner Assistenzarztzeit so gegangen, wo ich so gedacht habe, mei, großartig, wie der das regelt, ne? Immer entspannt, irgendwie ruhig, klar in der Kommunikation. Der war wahrscheinlich immer so. Ich, jetzt nach so vielen Jahren mit dem Thema, glaube ich, hat das eine andere Ursache. Ich glaube, dass die wahrscheinlich, wir kennen sie natürlich erstmal nicht in den Anfangsjahren ihrer Assistenzarztzeit, das ist das Erste. Und es gibt zwei Dinge, die ich glaube, die sie beherrschen. Und zwar ist es ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit. Das ist ein wesentlicher Schlüssel zu dieser Fähigkeit. Oder sie haben es früher erlernt als andere. Und ein hohes Maß an Selbstregulation. Und ich finde, das sind so zwei wesentliche Voraussetzungen. Und wenn man sich mit der Idee von Selbstwirksamkeit befasst, dann gibt es da so eine schöne Veröffentlichung von Bandura. Es ist so, dass Selbstwirksamkeit für den Einzelnen bedeutet, dass man die Fähigkeit besitzt, ich kann bestimmte Handlungen ausführen und ich kann ein Ziel erreichen. Und entscheidend ist, Selbstwirksamkeit ist kontext- und aufgabenspezifisch und es ist aber nicht einfach nur Selbstvertrauen als Persönlichkeitseigenschaft. Und das bedeutet, ich sage nicht einfach, ich bin gut, sondern ich kann zum Beispiel in der Lage, eine strukturierte Reanimation durchzuführen. Oder ich bin in der Lage, den schwierigen Atemweg zu meistern. Die Frage ist ja, warum ist das so relevant, um als Persönlichkeit unter Druck irgendwie gute Leistung abzurufen? Das liegt daran, dass wir diese Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit oder das Empfinden von Selbstwirksamkeit, so ist ja richtig formuliert, hilft uns zum Beispiel, wie interpretieren wir Herausforderungen? Ja, ist es eine Bedrohung oder ist es bewältigbar? Es formt, welche Ziele wir uns setzen, anspruchsvoll, aber realistisch und wie viel Anstrengung und Persistenz wir aufbringen. Also besonders bei Rückschlägen. Also erster Intubationsversuch ist misslungen. Ne? Weiß ich aber, ich kann auch den zweiten Versuch oder den dritten Versuch machen oder ich beherrsche sozusagen diese Reihenfolge. Das gibt mir eine andere Grundhaltung für die nächsten Schritte. Deswegen ist Selbstwirksamkeit sozusagen so als Tool hochrelevant. Und ich glaube, dass die Personen, die wir im Alltag so gelassen und ruhig empfinden, die haben einfach ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit. Ein guter Tipp ist, und das ist was, was ich mitgenommen habe, ist, Selbstwirksamkeit ist etwas, was man erlernen und vermitteln soll. Also es gibt so vier zentrale Quellen. Das ist sozusagen die meisten, also zum einen ist es, wir schaffen es selber. Also ich habe irgendwie den schwierigen Atemweg jetzt schon dreimal gemacht. Das heißt, ich kann ihn auch unter widrigen Bedingungen wiederholen und ich habe meine Algorithmen und ich bin ruhig und entspannt. Dann, und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, ist Beobachten von anderen Personen, ja, die erfolgreich handeln. Das heißt, Mentoring, Bedside-Teaching, Debriefing, das sind alles wesentliche Bauelemente, die uns helfen, Selbstwirksamkeit aufzubauen. Soziale Überzeugung, da gehe ich nochmal auf das ein, was die Doro vorhin kurz angeschnitten hat. Strukturiertes Feedback ist, wenn man sozusagen aus dem Podcast etwas mitnimmt, dann ist Feedback sozusagen von außen für sich oder eben auch Feedback an jemand anderen, strukturiert und positiv wohlwollend, ein wesentlicher Faktor für das Thema Selbstwirksamkeit und die Interpretation von physiologischen Zuständen. Das gibt ja jetzt so pharmazeutische Interessensgruppen, die es uns jetzt ein bisschen vormachten. Die haben Wearables entwickelt für Chirurgen, das testen die gerade in Harvard. Die werden alle ausgestattet mit Sensoren, die zum einen Herzfrequenzvariabilität messen, die können auch sozusagen messen, wie viel Schweiß wir produzieren unter Stress, und die geben sozusagen ein Feedback. Und das Team lernt daraus, die körperlichen Signale zu steuern. Auch das ist ein wesentliches Element für Selbstwirksamkeit. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema von vorhin, Menschen, die das gut können, also das geht jetzt mir persönlich so, da kann jeder von euch nochmal seine Meinung zu äußern, egal wie gut die Anlage des Scheldens beherrscht wird, egal wie gut die Rettung funktioniert, jemand, der schreit und nicht in der Lage ist, sich selber zu regulieren, verliert den Eindruck dieser Kompetenz. Und man sagt, ein wesentlicher Baustein, um Leistungen unter Druck abzurufen, ist die Fähigkeit zur Selbstregulation. Und das ist zum Beispiel die Fähigkeit, wenn es alarmiert, trotzdem irgendwie, wenn drei Dinge gleichzeitig auftauchen, die Prioritäten zu setzen, Aufmerksamkeit zu steuern, die Fähigkeit auch unter Müdigkeit, also alles, was Fatigue angeht, Entscheidungsqualität aktiv zu managen. Und eben auch, und das ist ein wesentlicher Faktor, seine Emotionen zu regulieren. Ein ganz, ganz großer Teil ist, wie schaffen wir es, unsere Emotionen zu steuern. Da gibt es ganz viele Dinge, die da einen Einfluss haben. Das ist meine Arbeitsumgebung aktiv zu gestalten. Also das sterile Cockpit ist ein wesentlicher Faktor für Emotionsregulation, Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Neubewertung, das sind alles Dinge, die sind wesentlich, damit wir unsere Emotionen regulieren können. Deswegen ist meine Antwort immer noch jein. Es ist erlernbar, auch für die, die nicht so viel Selbstwirksamkeit und Selbstregulation bis jetzt an den Tag bringen, aber diese Dinge sind erlernbar und der Rest hat es einfach früh mitgebracht.
Ich glaube, was man daraus auch ziehen kann, auch wenn das nicht so deutlich gesagt hat, das ist auch situationsabhängig ist oder in welcher Rolle man sich gerade befindet. Also ich hätte jetzt niemals den Begriff cold-minded benutzt, aber ich glaube, ich fühle mich auf der Arbeit schon sehr selbstwirksam in dem Text. Wenn ich gleichzeitig manchmal allein mit meinen drei Kindern bin, dann ist diese Selbstwirksamkeit nicht so ausgeprägt. Und ja, also ich glaube, das Lachen zeigt, dass viele wissen, was ich meine. Es ist einfach plötzlich eine andere Situation, man ist in einer anderen Rolle und die Selbstwirksamkeit ist eine andere. Geht zumindest mir so.
Mhm. Aber die Selbstwirksamkeit mit den Kindern lernst du ja auch, weil wenn du dann zum Beispiel bei Kind 3 oder 4 oder wo auch immer man endet am Ende seines Lebens, guckt man auch zurück und durchlebt sozusagen, man hat es selber geschafft. Man hat gesehen, wie es die Frau geregelt hat. Ja, man lernt, ja, absolut, aber es ist ja übertragbar auf jede Lebenssituation. Und deswegen sind es Dinge, die dich nicht mehr aus der Fassung bringen, sondern du kennst dich selber und du weißt sozusagen, mit der Situation umzugehen. Oder mit den drei Kindern dann.
Super spannend.
Das ist was total wichtig ist, was Torben, was du gerade sagst, weil wenn ich an diese Situationen zurückdenke, ich hole meine Kids im Kindergarten ab. Und dieser Lärmpegel in dieser Umkleide, wie mich der gestresst hat und zum vollständigen Dekompensieren meiner kognitiven Ressourcen, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, kann ich bitte zurück in die Arbeit gehen, weil da habe ich es oft genug trainiert und da kann ich damit umgehen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, meine Kinder sind auch schon ein bisschen älter, ich habe es gelernt, damit umzugehen. Also die Kinder leben noch und ich lebe noch, also alles gut. Und ich glaube aber, dass das vom Prinzip her ein extrem gutes Beispiel dafür ist, dass wir diese Situationen trainieren und beüben können. Und dass wir uns daran gewöhnen können und dieses Jein fast zum Tendenzen in Richtung Ja bringen können. Wir müssen es uns bloß fokussiert machen und wir müssen uns die komplette Range anschauen.
Ich möchte auch nochmal sagen, du hast was gesagt dazu, Torben, und der Lukas hat was davon da vorhin zu gesagt. Es gibt, rein wissenschaftlich betrachtet, gibt es diesen idealen Performance-Status. Es gibt sozusagen diesen Zustand, in dem wir perfekt arbeiten. Also wir sind sozusagen technisch an unserem Höhepunkt, wir sind emotional super reguliert, wir haben unsere kognitiven Modelle, die können wir abrufen, wir sind fit, ausgeruht, alles. Am Ende muss man immer noch sagen, man muss es immer, wenn man diese Diskussion führt, immer noch sagen, wir sind Menschen, ne? Wir sind keine Roboter und unser Leistungszustand wird niemals derselbe sein, egal wie viele kognitive Modelle wir trainieren. Es wird immer eine Tagesform geben, Es wird immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten andere externe Einflussfaktoren geben, die uns beeinträchtigen. Es gibt nicht den Zustand und jeder arbeitet auch anders. Also das ist, wenn man sich über mentale Kompetenzen Gedanken macht, dann muss man sagen, ist das eine ganz individuelle Reise. Wir können alles erreichen und man kann an allem arbeiten, aber es wird nicht die optimale Leistungszone geben, die immer zu jedem Zeitpunkt die gleiche ist. Egal wie viel Selbstwirksamkeit und Selbstregulation wir beherrschen.
Wenn wir denn einmal den Sweet Spot verlassen haben, gibt es denn irgendwie Tricks, wie wir da wieder hinkommen? Habt ihr da was in petto?
Naja, irgendwann ist man ja Spielball der Kräfte, oder? Also ich meine, es gibt die Dienste, die nicht mehr enden, und es gibt den Notarztdienst, wo du von einem Ding zum anderen, also was ich über die Jahre gelernt habe, das ist ja auch noch was, das Thema Erfahrung. Ich wollte Karte nicht spielen als Junger, wenn die Alten immer gesagt haben, das ist Erfahrung, aber es ist schon Routine in unserem Beruf und ein gewisses Maß an Gelassenheit, dass man sagt, naja, auf der Dienst geht jetzt vorüber. Aber du kannst halt die Anzahl der Schockräume die jetzt gerade nicht wegwünschen, oder das trifft dich halt. Und ja, ich bin da dann gedanklich auch schon beim Frühstück am nächsten Tag und denke an Croissant, Cappuccino oder einfach schöne Dinge und denke mir, ja, die Belohnung kommt dann. Aber da musst du halt durch. Also wenn es hart auf hart kommt, dann ja, sind wir dem ausgesetzt. Das ist so.
Ich finde Erfahrung, weil du es gerade gesagt hast, das kann man sehr schön im Notarztdienst auch beobachten, wenn man junge Kollegen einarbeitet. Und wenn man dann einen Notfall hatte und dann redet man am Ende über den Notfall und sagt, hier ist dir das aufgefallen und hast du das Bild gesehen? Und die sind ganz häufig in dem Moment so fokussiert, weil sie mit dem medizinischen Notfall so beschäftigt sind, dass sie es nicht schaffen, den Blick durch die Wohnung schweifen zu lassen und andere Details wahrzunehmen. Und mit einer zunehmenden Anzahl an Einsätzen, die man gemacht hat, hat man halt Muster im Kopf, um den medizinischen Notfall abzuarbeiten, um wieder Ressourcen im Kopf freizukriegen, um die Umgebung wahrzunehmen. Das finde ich jedes Mal wieder spannend, wenn man da jemanden dabei hat, gerade bei vielleicht etwas aufregenderen Einsätzen.
Ja, und wir lernen ja auch aus unseren eigenen Fehlern, und das ist ja ganz was Wesentliches. Und diese Debriefing-Kultur, das ist so was Schönes, was in den letzten Jahren durch dieses ganze Thema CRM und so aufgepoppt ist. Ich habe 2000 irgendwas als Notarzt angefangen, das gab es da nicht. Also wenn du da einen Patienten in die Uniklinik gebracht hast, die haben einmal wirklich eine schwerwiegende Diagnose übersehen. Die sind über die hergefallen wie die Heuschrecken. Das war furchtbar. Also wenn du da nicht standfest warst und dir gedacht hast, naja, passiert mir nie mehr, anderer schmeißt das Handtuch und verlässt die Klinik. Also da ist schon sehr viel in die richtige Richtung gegangen jetzt, muss man schon sagen. Und trotzdem bin ich überzeugt, und ich glaube, da stimmen wir alle zu, ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben in der Kultur, wie wir unsere Tätigkeit sehen und wie wir sein wollen und wie wir nicht sein wollen. Und da liegen noch viele Kilometer vor uns, bin ich überzeugt.
Trotzdem möchte ich noch nicht so ganz loslassen von der Ursprungsfrage. Ich formuliere sie nochmal vielleicht ein bisschen anders. Also wir sind dann in einem Punkt, wo wir merken, wir haben Tunnelblick, uns entgleitet die Situation und ja, wir sind nicht mehr am richtigen Punkt unserer Leistungskurve. Gibt's irgendeine Technik, wie wir uns in dem Moment zurückarbeiten können? Gibt's irgendwelche Tricks?
Ich glaube, die Doro steigt gleich ein, aber ich würde dem voraussetzen gerne oder vorausschicken etwas, was ich auch mitgenommen habe aus diesen ganzen Gesprächen und Diskussionen und Vorträgen ist, was wesentlich ist, wenn wir angenommen, du fährst jetzt mit einem jungen Kollegen und es kommt irgendwie ein Alarm und es steht da etwas, was uns jetzt nicht Freude bereitet, ne? Und das ist ja bei meisten sind das Kindernotfälle oder es steht auf dem Funk, steht irgendwie Säuglingsreanimation. Und in diesem Moment passiert eine sogenannte kognitive Bewertung und die erfolgt in einem Sekundenbruchteil. Völlig, das können wir überhaupt nicht beeinflussen. Und wir bewerten diese Situation sofort. Und die Bewertung dieser Situation entscheidet, mit welcher Grundhaltung ich in den Notfall gehe. Und weil wir uns ganz unbewusst überlegen, was passiert gerade, was bedeutet das für mich? Wir ordnen das ein, ist das gefährlich? Welche Probleme sind daran angeknüpft? Und Hochleistungsteams, wenn man sozusagen im Militär nochmal nachfragt oder so, dann lernen die, diesen Moment bewusst wahrzunehmen und die emotionale Antwort zu regulieren, weil es so wichtig ist, weil die Grundhaltung ist die, mit der du sozusagen den nächsten Dingen begegnest. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir am Anfang hatten. Was macht Druck mit uns? Ne? Welche Auswirkungen hat das? Und wenn ich lerne, diesen Punkt abzupassen und meine Emotionen richtig zu steuern und mich selber reguliere, dann kann ich sozusagen den Rest schon mal bahnen.
Darf ich dazu was sagen?
Immer.
Ich hätte es jetzt ganz, ganz nett auf den Punkt gebracht, weil aus den vielen Jahren in der Notfallmedizin habe ich eines gelernt. Ich bin zu so viel Säuglingsreanimationen geschickt worden, die am Ende alles andere waren als eine Reanimation. Und was wir gelernt haben, wir haben gesagt, wenn es eine ist, dann sind wir vorbereitet. Aber jetzt schauen wir uns das einmal an, in aller Ruhe. Was ist denn wirklich das Problem? Und wenn du dir auf der Anfahrt schon, wir hören jetzt hoffentlich junge Kollegen sich irgendwann den Podcast an, auf der Anfahrt im Notarztauto oder im Hubschrauber schon verrückt machst, ja, dann ist passiert genau das, was die Nadja so schön umrissen hat, dann findet sofort eine emotionale Bewertung statt, eine kognitive Blockade und du betretest die Szene und es geht gar nichts mehr. Wenn du aber mit einer gewissen Neugier und jetzt schauen wir uns das einmal an, was ist es denn jetzt wirklich und dann anfängst zu handeln, dann hast du wieder diesen breiten Blick. Und sonst passiert ja das, und das kennen wir alle, gerade wenn es um Kinder geht, reflexhaft, du siehst das Kind und alle stürzen sich drauf und du hast sofort das Fixierungsproblem. Der hat vielleicht eine wahre Erdnuss aspiriert oder einen Fieberkrampf gehabt oder sowas, was denn die häufigen Dinge sind. Und wir wissen alle, Kindernotfälle, so tragisch sie sind, aber die meisten gehen da draußen gut aus und lassen sie ganz gut managen. Also das habe ich mitgenommen. Schauen wir uns das einmal an, bevor wir uns im Vorfeld schon verrückt machen. Ja.
Der Lukas beherrscht die kognitive Neubewertung par excellence, möchte ich sagen. Ne? Du bist das beste Beispiel für die kognitive Neuausrichtung. Also ne, Bedrohung oder Herausforderung ist die Frage. In dem Moment ist das Stichwort. Ja. Und ich glaube, nach vielen Jahren Berufserfahrung ist das natürlich super, weil es für dich die Herausforderung ist. Und das ist ja das, wo wir gerne die ganz jungen Kollegen hinbringen wollen.
Genau, da wollte ich einmal einsteigen, denn ich glaube, das ist auch etwas, was wir vielleicht den Hörern mitgeben können, die jetzt nicht auf die 30 Jahre Berufserfahrung warten wollen, bis sie lernen, mit so einer Situation besser umzugehen. Denn das eine ist natürlich die kognitive Neubewertung und die kann man natürlich in der Wohnung dann auf sich zukommen lassen, sagen, ich war ganz gechillt, jetzt ist es halt doch die Säuglingsreanimation. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man vielleicht so ein paar Tools hat, wenn ich dann plötzlich doch da stehe und denke, okay, entweder ich komme in dieses, ich will ganz viel gleichzeitig machen, meine Gedanken drehen sich im Kreis, ich habe ganz viel auf der Platte und werde es nicht schnell genug los. Oder in dieses, ich stehe stumm da, habe schweißige Hände und kann mich gar nicht mehr bewegen. Also diese zwei Phänomene, was wir auch als sogenanntes so ein Freeze wahrnehmen. Also ich bin da wie so eine Salzsäule und es geht wirklich nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr den Schritt in die Wohnung reintun. Und ich glaube, da ist es ganz hilfreich, vielleicht einfach so, ja, für morgen oder für den nächsten Dienst so eine Checkliste zu haben, die man ausprobieren kann. Und es gibt zwei Akronyme, die ich einfach mal mitgeben möchte, was nicht heißt, dass man die jetzt immer da abarbeiten muss, Punkt für Punkt. Aber da sind viele Punkte, wo sich jeder für sich vielleicht was raussuchen kann, weil wir auch alle anders reagieren. Und das eine ist auch von Stephen Harns, der hat es Calm Doon genannt. Und das fasst so ein bisschen die Techniken zusammen. Das gibt's auch auf der Core Cognition Website zum Runterladen. Wenn man das nochmal nachlesen möchte, können wir das ja vielleicht, könnt ihr es einmal verlinken, weil das ist, glaube ich, ganz hilfreich, das nochmal nachzulesen. Und das C steht für Controlled Breathing. Und diese kontrollierte oder bewusste Atmung ist, glaube ich, etwas, was ganz gut helfen kann, was auch in dem anderen Akronym da, das nennt sich Beat the Stress Fool. Das haben vielleicht auch schon einige gehört. Da steht es dann, das B steht auch für Breathing. Also diese kontrollierte Atmung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was meinen wir mit kontrollierter Atmung? Also unsere Atmung kann ganz bewusst nämlich auch andere Dinge steuern. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr ganz ruhig atmet, könnt ihr plötzlich merken, wie ihr eure Herzfrequenz regulieren könnt, was wir sonst eigentlich nicht schaffen. Also nur indem ich mir einrede, ich habe jetzt eine hohe Frequenz von 50, werde ich es nicht schaffen. Aber indem ich ganz ruhig atme und man kann sich diese Boxatmung, kann ich mir ganz gut merken. Und das bedeutet, ich atme einfach 4 Sekunden ein, atme 4 Sekunden nicht, atme 4 Sekunden aus. und atme dann nochmal 4 Sekunden nicht, bevor ich wieder einatme. Also wie atmen im Quadrat für jeweils 4 Sekunden. Und das machen ja ganz viele andere professionelle Berufe. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben viel über Kinder gesprochen und wir bringen unseren Kindern Regulation bei. Und irgendwann hören wir einfach auf als Erwachsene, uns Selbstregulation weiter beizubringen. Außer wir arbeiten vielleicht im Militär, in der Raumfahrt oder sind Leistungssportler. Denn dann trainieren wir es weiter aktiv. Aber als Mediziner, da haben wir damit dann aufgehört. Ne? Wir haben irgendwie die Schule abgeschlossen, dann brauchen wir es nicht mehr. Und das stimmt ja nicht. Und deswegen, glaube ich, können wir uns viele Techniken, die in den anderen Bereichen ja hochprofessionell angewandt werden, und es ist diese kontrollierte Atmung, vielleicht einfach mitnehmen. Also ganz bewusst atmen, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll, atmen muss ich. Und dann sich auf diese Atmung fixieren und einmal diese 4 Sekunden Box-Atmung als ersten Schritt ausprobieren. Also damit fängt es an, Control. Und das zweite ist Articulate. Dafür steht das A, so eine Pause machen und einmal seine eigenen Gefühle beobachten. Und darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich muss ja erstmal verstehen, was gerade mit mir passiert. Und dann ist es nicht schlimm zu sagen, hey Leute, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also sein Team mit ins Boot holen, wo man gerade selber ist. Ich weiß gerade nicht weiter, ich stehe auf dem Schlauch, ich bin total gestresst. Säuglingsreanimation, das ist für mich das absolut Schlimmste. Dann habe ich ganz viel im Kopf und deswegen kommt jetzt List and Prioritize. Ich muss ja Prioritäten setzen. Wir haben ganz viel zu tun. Was können wir jetzt als erstes machen? Und wenn man die Zeit hat, macht es natürlich Sinn, dass die Aktion, die ansteht, mit dem Team zu besprechen. Und sein mentales Modell zu teilen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das haben wir häufig verlernt. Wir gehen ja alle in eine Situation rein und haben nicht automatisch das mentale Modell, gerade wenn wir uns nicht kennen, noch nie zusammen gearbeitet haben. Und teilt dieses mentale Modell mit euren Leuten. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource. Wovon gehen wir hier eigentlich aus? Wo stehen wir hier? Natürlich können wir dann Dinge sehr viel besser auch delegieren. Und ein weiterer Punkt, das nennt sich Outside. Das ist ein O in diesem Akronym. Wenn es geht, also das kennen wir ja vor allem aus der Notaufnahme, man darf auch mal den Raum kurz verlassen, beziehungsweise diese Situation verlassen, um einmal dieses Ganze, was man sieht oder hört, sich da rauszunehmen. Also in einer völlig überfüllten Notaufnahme, wo die Leute auf den Fluren liegen, kennen vielleicht auch einige, da werden lauter Arme ausgestreckt nach einem, auf der Suche nach einem Arzt, der sich endlich kümmert. Wenn ich da jetzt wieder Struktur reinbringen will, dann macht es vielleicht Sinn, einmal vor die Tür zu treten und sich dem einmal kurz zu entziehen, bewusst zu atmen vielleicht in der Zeit, um dann neu zu priorisieren. Outsource natürlich, ne? Man muss seine Merkhilfen, seine Karten, wie auch immer, was man nutzt, ne? Hilfe holen, das natürlich alles nutzen und dann die physiologischen Bedürfnisse, Trinken und Essen nicht vergessen. Das steckt hinter diesem Akronym. Und genauso das andere Akronym, was vielleicht nicht nur für die Akutsituation, sondern auch viel Vorbereitung schon beinhaltet, das Beat the Stressful, das beginnt auch wieder mit der Atmung. Und deswegen vielleicht, was man sich mitnehmen kann, ist diese ganz bewusste Boxatmung, was auch wunderbar hilft, aber das muss man vorher trainieren, da kann ich nicht rausgehen und damit anfangen, das ist dieser Positive Self-Talk. Und auch das kennen wir aus dem Leistungssport. Also wer sich jetzt von, ich weiß nicht, ob ihr Kunstturn Simone Biles, die weltbeste Turnerin, the GOAT, wenn ihr die beobachtet, wie sie da am Anlauf stehen und vor sich hin brabbeln und man immer versucht, von ihren Lippen zu lesen, das wird Positive Self-Talk sein. Auch das können wir anwenden. Ich stehe da, muss diesen schwierigen Atemweg sichern und sage mir, hey, komm, ich kann das. Ich weiß, dass ich das kann. Und ich weiß, ich muss das Laryngoskop jetzt nicht verkrampft in der Hand halten. Das macht es nicht besser. Ich halte es locker. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Und ich gehe verbal, das wirklich Step für Step, leite ich mich selber an. Da kann ich natürlich nicht in eine Situation reingehen und es halt einfach machen. Das muss ich schon vorher trainiert haben. Ja. Also, Positive Self-Talk machen ganz viele andere Professionen. Ganz wichtig, es muss halt ganz spezifisch sein, in der Form. Positiv formuliert und wirklich mit einer Intention. Freundlich zu sich selbst. Ein weiterer Punkt ist das Sehen und das bezieht vor allem so mentales Training, Visualisierungstechniken mit ein. Auch das hilft mir in der Akutsituation nicht, aber das kann ich als Vorbereitung nutzen. Und ähnlich wie der Positive Self-Talk, sich wieder zu fokussieren, sind häufig auch so Triggerworte, die man dann auch laut aussprechen kann, um sich wieder auf das zu fokussieren und Fixierungsfehler zu vermeiden. Und auch das ist etwas, ne, solche Triggerworte, die muss ich natürlich vorher eingeübt haben. Aber das sind vielleicht so ganz praktische, die ich wirklich mitnehmen kann in den nächsten Dienst und sagen, okay, ich überlege mir zu Beginn des Dienstes mal, visualisiere mir mal Dinge, übe diesen Positive Self-Talk ein und wende das dann in dieser Situation mal an. Und um überhaupt wieder mich regulieren zu können, übe ich diese Atmung. Kennst vielleicht auch aus dem Yoga, ne? Also das sind ja alles uralte Techniken, wie wir uns wieder aus dieser Zone herausbringen können.
Sehr schön. Ich finde das super spannend, gerade auch dieses Box-Breathing hat mir sehr viel gebracht in der Selbstregulation. Was ich auch gerne mache, ist, mich an Checklisten lang zu hangeln, um mich da selbst zu regulieren und meinen Gedanken eine Struktur zu geben. Aber jetzt bin ich wieder fokussiert, aber die Situation ist ja immer noch wahrscheinlich ein Chaos. Wie kann ich denn vielleicht wieder situative Kontrolle herstellen?
Ich glaube, dass wir jetzt viel, also ich glaube, ein Punkt, der noch vielleicht ergänzend ist, was Doro und was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen Rituale. Rituale für sich zu haben, die mir was Gutes tun. Bei mir ist es zum Beispiel so, immer wenn ich aus dem Monatsauto aussteige oder wenn ich im Dienst irgendwo in den Raum gehe, wo ich merke, dass viel Unruhe ist, dann versuche ich bewusst einmal mit beiden Füßen den Boden zu spüren, um mich einmal zu erden, um dann durchaus dieses Box-Breathing, also 2, 3, 4 bewusste Atemzüge machen, um dann in die Situation zu gehen. Ist natürlich etwas, was jetzt auch einen guten Bogen zu dem schlägt, was wir dann machen. Jetzt sind wir fokussiert. Und jetzt müssen wir ja irgendwie unsere Fokussierung auf das Team übertragen. Sprich, wir müssen jetzt Elemente nehmen, wie wir mit dem Team gut zusammenarbeiten können. Das sind zum einen die kommunikativen Skills, die wir haben. Sei es, ob wir es 10 for 10 nennen, ob wir es Rally Points nennen, ob wir es Team Timeout nennen. Also, dass wir an verschiedenen Punkten der Versorgung, wenn wir merken, wir werden unruhig als Team, dass wir uns fokussieren, gucken, was sind gerade die Prioritäten, die jetzt gerade notwendig sind, damit wir dann die nächsten Schritte gut strukturiert vorgehen können. Jetzt hast du gerade das Thema Checklisten selber erwähnt. Oder wir hatten vorhin auch diese Triggerworte, das kennen wir zum Beispiel auch aus der Luftfahrt. Wenn in der Luftfahrt irgendwas Unvorhergesehenes kommt, dann gibt es klare Triggerworte, die den Start zum Beispiel sofort zum Abbruch bringen würden oder die Startbemühungen. Und genau solche Worte müssen wir bei uns genauso etablieren, in unseren Teams etablieren. Mittlerweile weiß jeder, wenn wir sagen, hey, lasst uns kurz ein 10 für 10 machen, weiß jeder damit umzugehen. Kann jeder mit diesen strukturierten Dingen und jeder weiß, okay, wir fokussieren uns kurz, wir tragen die aktuellen Bilder zusammen, machen wieder das große Big Picture und gehen dann fokussiert den Prioritäten nach weiter. Und genauso sind diese Checklisten natürlich auch ein bisschen Erste Hilfe für mein Mindset, kognitive Erste Hilfen, die mir es schaffen, dass ich Ressourcen wieder freischaufeln kann, weil das, was ich als nächstes brauche, kann ich in der Checkliste abarbeiten. Und das Ganze in eine gute, strukturierte Kommunikation, in eine möglichst ruhige Kommunikation, das zu überführen, schafft, dass die eigene Ruhe, die eigenen Fokus ich auch auf meine Teammitglieder, auf das Behandlungsteam übertragen kann, was uns dann hilft, den Patienten gut als Team fokussiert zu behandeln.
Ich würde das gerne nochmal so zusammenfassen, weil es einen so hohen Stellenwert hat. Weil, was die Doro gesagt hat, zur persönlichen Kontrolle und zur situativen Kontrolle, einfach auch im Hinblick auf das, was wir mit den jungen Kollegen mitgeben wollen. Und ich möchte nochmal den Stellenwert auch nochmal betonen von diesen Regulationsmaßnahmen. Egal, ob es um Atemarbeit geht, ob es um Self-Talk geht, um all diese Elemente. Man kann, der ein oder andere wird das esoterisch belächeln, aber wenn wir nochmal darüber nachdenken, was bringen uns diese Tools? Sie bringen uns vor allen Dingen in einen Zustand der Handlungsfähigkeit, weil wir eben wissen, wenn wir eben diese Stressreaktion unterdrücken, können wir handeln, auf unser Gedächtnis zugreifen, all diese Punkte, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Und das, glaube ich, muss man nochmal betonen, auch bei den jungen Kollegen, was der Wert dieser Maßnahmen ist und ihnen auch die Zeit geben und die Möglichkeit und den Stellenwert auch nochmal so untermauern, weil sonst wird das so abgetan. Und der zweite Schritt ist neben dem, wenn ich selber sozusagen in diese persönliche Kontrolle, in den Leistungszustand dann komme, dass ich es schaffe, mein Team zu resynchronisieren. CRM-Maßnahmen scheitern häufig daran, dass sie eben in der Einleitung enden. Ne? Closed Loop, Entscheidungsfindung, Prioritäten Und dann passiert irgendwas und alles bricht auseinander auf dieser Druckkurve. Es passiert nichts mehr. Entscheidungen werden nicht mehr priorisiert. Die Kommunikation bricht ab. Versucht sich jeder in Multitasking und so. Das ist das Problem. Ja, und wenn man diese Grundsätze berücksichtigt, über die auch der Dominik gesprochen hat, dann schaffen wir nicht nur persönliche Kontrolle, sondern schaffen es auch eben, die Situation unter Kontrolle zu bringen und dann zusätzlich auch noch die erlernten CRM-Tools on top abzurufen.
Genau das, was Nadja sagt, es ist so wichtig, dass wir das mitgeben. Und es soll jetzt nicht negativ klingen, aber die Situation im Gesundheitswesen verbessert sich ja gerade nicht massiv, sondern ja, kann ja jeder für sich interpretieren, so wie die Situation gerade ist. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich umschaut, man sieht relativ viele Kollegen, die mit dem Begriff Müdigkeit, Erschöpfung oder Fatigue auch was anfangen können. Und ich glaube, das ist ja eine zunehmende Belastung bei uns. Und gerade in diesen Situationen, wo ich halt müde bin, weil ich wieder eingesprungen bin oder weil sie nicht Überstunden machen musste, wie auch immer, gerade da ist es, glaube ich, enorm wichtig, den Kollegen mitzugeben. Wir brauchen hier Techniken, auch wenn wir nicht bei 100% sind, richtige Entscheidungen zu treffen und auf unserem besten Level zu arbeiten. Auch wenn wir nicht jeden Tag wach ausgeschlafen, gerade Sport gemacht haben, an der frischen Luft mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind, was natürlich alles tolle Möglichkeiten sind, irgendwas gegen Müdigkeit zu machen. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, diese Techniken werden immer wichtiger, weil auch unser Grundzustand nicht unbedingt besser wird, so wie es aktuell die Arbeitsbedingungen für viele von uns sind. Und deswegen würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen auf dieses, ja, Erschöpfung, Fatigue, wie kann ich auch unter diesen Bedingungen zu meiner besten Performance arbeiten? Und vieles von denen haben wir auch schon erwähnt, ja. Und ich finde es immer natürlich super zu sagen, versucht kurz 20 Minuten einen Nap zu machen. Ich weiß nicht, wo, bei wem das, sage ich mal, wenn ihr gerade auf der Intensive eingeteilt seid, funktioniert. Oder in der Notaufnahme, also bei mir in keiner Notaufnahme, wo ich hier war, hat das funktioniert. Aber ist natürlich ein super Tipp, an die frische Luft zu gehen, mal helles Licht, die Sonne sich aufs Gesicht scheinen zu lassen. Das ist bestimmt super und auch noch einen Kaffee zu trinken. Aber es ist natürlich eingeschränkt machbar. Und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig und auch toll, dass zum Beispiel Prinzipien wie Closed Loop so gut schon etabliert sind. Denn gerade wenn ich oder auch Teammitglieder in so einem Fatigue sind, ist die Closed Loop Kommunikation ja unser doppelter Boden. Gerade in diesen Situationen ist es enorm wichtig, auf dieses Tool immer wieder zurückzugreifen und auch Repetition. Sachen zu wiederholen ist kein Zeichen von schlechter Kognition, sondern ist ein Zeichen, dass ich anerkenne, dass ich vielleicht nicht auf meinem High bin und auch viele andere vielleicht in meinem Team nicht. Also ganz strukturiert Closed-Loop-Kommunikation zu betreiben und Dinge auch zu wiederholen. Und ganz wichtig, verlasst euch dann niemals auf die nonverbale Kommunikation. Und auch das ist ganz gut wissenschaftlich belegt, dass sich mein und auch die Gesichtsausdrücke anderer, wenn sie sehr erschöpft sind, nicht mehr so gut Rückschlüsse erlauben auf das, was sie eigentlich meinen. Wir arbeiten ja sonst sehr, sehr viel mit nonverbaler Kommunikation und wissen, dass das generell unter Stress sehr fehleranfällig ist. Also verlasst euch gerade, ne, in solchen Situationen nicht auf die nonverbale Kommunikation. Und was Dominik gesagt hat, ich glaube, und was Torben, was du ja auch sagtest, gerade dann ist es wichtig, Checklisten zu nutzen. Und deswegen finde ich dieses Closed Loop und Checklisten, das ist natürlich nur der Anfang und das sollte nicht das Ende sein. Aber es ist ein ganz gutes Tool, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist, dass wir uns mit unserer mentalen Performance beschäftigen und mit der Kognition und das als Einstieg zu nutzen und zu sagen, ihr seht ja, das ist jetzt kein Zeichen von Schwäche mehr, eine Merkhilfe, eine Checkliste, Taschenkarten zu benutzen, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Und es hilft uns auch, gerade gegen diesen Fatigue vorzugehen, dass wir trotzdem sicher arbeiten können und natürlich auch wieder immer das Team zu nutzen und diese CRM-Prinzipien anwenden zu können. Und das sind, glaube ich, ganz gute Dinge, die mir immer wieder helfen, weil es so einfache Dinge sind, zu sagen, ich nutze die Checklisten und das ist ein total gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen davon, dass ich weiß, dass ich vielleicht jetzt nicht alles im Kopf habe und gerade heute, wo ich irgendwie nicht ausgeschlafen bin, dass ich meine Checklisten nutze, dass ich mich rückversichere, dass ich Dosierung, gerade wenn das nicht in meinem Automatismus ist, immer im Vier-Augen-Prinzip beurteilen lasse, wenn ich beispielsweise, ne, bei Kindern etwas aufziehe. Und dann mein Team auch wieder nutze. Das sind so ganz praktische Tools, finde ich, die man anwenden kann, gerade wenn ich nicht in meiner Best Performance bin, schon von meiner Physiologie her.
Welche Elemente brauchen wir denn in so einem Simulationstraining oder in einem anderen Training, wenn wir Handlungsfähigkeit unter Stress optimieren wollen?
Das, was die Doro jetzt schon ein bisschen angesprochen hat, ist schon mal das Erste. Wir müssen schauen, dass wir uns als Team erstmal finden und genauso Punkte wie ich hatte eine beschissene Nacht, weil eins der Kinder krank war oder ich habe schlecht geschlafen, dass wir voneinander schon mal wissen, auf welche Ressourcen können wir im Team zurückgreifen. Das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, was aber natürlich auch ein hohes Miteinander, ein hohes kollegiales Gut hervorruft, um so eine Aussage mal zu Dienstbeginn, weil ich meine, jeder von uns kommt in der Früh in den Dienst, wir trinken gemeinsam den Kaffee in der Frühbesprechung und jeder sagt, boah, bin ich müde. Und das hören wir 15 Mal. Also ich glaube, wir müssen irgendwelche Schwellenwerte schaffen, die es nochmal besonders machen, dass die Kollegen wissen, okay, heute müssen wir auf den Dominik aufpassen, weil er eine schlechte Nacht hatte und dass er das auch erkennt. Zum anderen ist, glaube ich, was enorm hilft, ist weit über dieses Simulationstraining hinaus sind diese Drillmanöver. Wenn wir uns überlegen, kann jeder von uns zu jeder Tages- und Nachtzeit den Reanimationsalgorithmus rauf und runter. Da denkt keiner von uns mehr nach. Und warum können wir das? Weil wir spätestens ab der klinischen Ausbildung in regelmäßigen Abständen immer wieder diese Skills trainieren. Und dieses Drilling schafft es, dass wir die stressige Situation einer Wiederbelebung ruhig abarbeiten können, weil es einer der besttrainiertesten Algorithmen ist. Weil wir das immer wieder in verschiedenen Facetten haben. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Und genauso geht es mit allen anderen Basismanövern. Sei es, die Doro hat es vorhin angesprochen, das Thema Medikamentendosierungen beim Kind. Hochkomplex, ganz viel kognitives Ressourcen werden gebraucht. Wenn wir aber die Checklisten, egal welche wir nehmen, ob das Kinderlineal, ob die Divi-Notfallkarte oder welche Tools wir bei uns oder irgendwelche Apps nutzen, hilft uns das, unsere kognitiven Ressourcen zu sparen. Aber wir müssen auch diese Checklisten trainieren. Es bringt nichts, eine Checkliste zu haben, wenn ich sie nicht umsetzen kann und mit ihr nicht übe. Also auch das muss trainiert werden. Genauso geht es um die Atemwegsmanöver, wie wir sie jetzt aus der Anästhesie kennen. Ein schwieriger Atemweg muss trainiert werden. Wie gehe ich damit um? Was kann ich verbessern, sei es an Lage, von außen eine Position? Weil was, wenn wir alle zurückdenken in der Zeit, wo wir junge Assistenten waren und die Patienten nicht intubieren konnten, was hat der Oberarzt, was hat der Facharzt, der von außen draufgekommen ist, gemacht? Das Erste, was er sich angeschaut hat, ist immer die Lagerung des Patienten. Kann man da noch was optimieren? Immer Schritt zurückgehen und von vorne anfangen. Warum kann er das? Weil er von vornherein immer wieder diese Dinge trainiert hat und strukturiert abarbeiten. Diese Resynchronisation vom Team. Bewusst sagen, okay, wenn irgendwas nicht optimal läuft, da den Fokus drauf setzen. Was ist gerade die unterschiedlichen Positionen? Haben wir alle noch das gleiche Mindset und behandeln wir einen oder vier oder fünf Patienten? Und auch da immer wieder dieses Thema zu sagen, okay, wir synchronisieren uns, wir tun die verschiedenen Facetten der Puzzleteile zusammenbauen und bauen uns das heute schon ein, zwei Mal erwähnte Big Picture, um da vernünftig wieder den einen Patienten behandeln.
Super, ja. Wir haben jetzt schon häufiger über den Stellenwert von der, Lukas hat es glaube ich gesagt, von der modernen Kultur, vom Debriefing gesprochen. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wann ist der richtige Zeitpunkt vom Debriefing? Ich meine, klar, weil hier schon häufiger die Kinderreha, dass wir die debriefen, ist klar. Aber was debriefe ich, wann debriefe ich es und wie übe ich vielleicht Kritik auch im Debriefing, wenn ich denke, dass da was nicht so gut gelaufen ist? Also ich finde, mir fällt es leicht, Kritik an mir selbst zu äußern im Debriefing, aber wie äußere ich Kritik an anderen? Habt ihr da Tipps?
Ich meine, du musst nicht jeden Einsatz und jedes Szenario debriefen, weil es gibt ja Gott sei Dank die Mehrzahl der Dinge, die wir abarbeiten, die geht ja, denke mal, bei Rollen relativ straightforward und flott. Aber wenn man das Gefühl hat, und das soll vor allem, da sind wir ja in dieser Just Culture drinnen, dass jeder das Recht hat, das zu verlangen. Ja, jeder, der in dem Team dabei war, sei es der jüngste Sanitäter, der sich da überhört, übergangen, schlecht behandelt gefühlt oder einfach schlichtweg eine Verständnisfrage zum Notfall hat, bis hin zum Fahrer von einem NEF oder bei uns in der Flugrettung die Piloten, weil wir das ganze Operationelle ja noch haben. Wir sind ja da in einem Luftfahrzeug noch mit allen seinen Gefahren und wo wir aufpassen müssen. Also das soll einmal, das Recht soll jeder haben, dass er so die Briefing antriggert. Und dann kommt es natürlich darauf an, es macht schon Sinn, das sehr zeitnah zu machen. Also ich halte es für wenig sinnvoll, wenn man dann einen Monat später, also die Dinge müssen frisch sein, die Emotionen einmal abrauchen lassen, wenn es denn emotional war, mal vielleicht sich einen Kaffee holen. Aber es ist zielführend und praktikabel, wenn das noch am Tag von dem Dienst passiert, spätestens am nächsten Tag, wenn man mal drüber geschlafen hat. Wir haben ja oft Situationen, wo wir schlichtweg, wo uns Dinge entgleiten, auch emotional, niemand ist frei von Fehlern. Also auch mir passiert das hin und wieder, dass ich mir dann denke, mein Gott, du Idiot, du hast jetzt da im Ton vergriffen, das war nicht in Ordnung, lass das einmal abbrauchen, schlaf einmal drüber, gib den anderen die Möglichkeit, das zu reflektieren und dann sitzt man sich am nächsten Tag zusammen. Und da kann man ganz viel für das Team mitnehmen, für sich mitnehmen und diese Kultur, dass jeder im Team gehört wird, das halte ich für so wichtig. Und wenn Fehler passieren, nicht die Person hinterfragen, sondern einmal den Prozess als Ganzes betrachten. Haben wir das richtig als gemeinsam abgearbeitet? Stimmt der Prozess dahinter im Krankenhaus? Und weil du gefragt hast, wie übt man Kritik? Das ist halt das feine Werkzeug der deutschen Sprache und der Kommunikation. Und du kannst einen Satz semantisch so verdrehen. Ich frage halt immer so nicht, glaubt ihr, das wäre anders gegangen oder glaubt ihr, wir hätten das besser machen können? Lasst uns doch drüber reden. Hätte es einen anderen Weg gegeben? Und dann triggerst du eine nette Diskussion an, wie zu sagen, ich fand das aber jetzt blöd oder das war falsch. Ich meine, das ist ja jetzt eh noch nett. Da können wir ja noch ganz andere Umgangsformen in dem rauen Geschäft der Notfallmedizin. Das ist manchmal rau, weil du hast das Rote Kreuz, du hast dann die Feuerwehr, dann hast du ja alle möglichen Einsatzorganisationen, die Polizei. Also da geht es dann oft schon einmal recht rau zu. Aber ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir uns so Standardphrasen zurechtlegen, wie wir in so ein Thema einsteigen. Und das ist ganz einfach. Und heutzutage haben wir ein sensationelles Werkzeug. Frag ChatGPT, das schmeißt da mal 5 coole Sätze raus. Wie du, die merkst du einfach, das nimmst du mit, wie eine Checkliste. Auch da macht eine Checkliste Sinn, wie steige ich in die Briefing ein und wie formuliere ich es und wie bringe ich es wertschätzend und vor allem respektvoll rüber.
Da ganz wichtig auch, was Lukas jetzt schon angerissen hat, Torben, was du so ein bisschen ja auch rausgefragt hast, ist, man muss schon auch zwischen Feedback und Debriefing unterscheiden, ne? Also Feedback ist ja eine sehr unidirektionale Sache und ein Debriefing ist, wie gesagt, im Team, oder kannst du sagen, wir reden von Hot oder Cold Debriefing, machen es direkt danach, oder die systemischen Sachen lassen sich besser mit ein bisschen Abstand, wenn wir uns die Sachen genauer angeschaut haben, vielleicht Tage oder Wochen später besprechen. Und genau wie Lukas meinte, glaube ich auch, es muss nicht jeder Einzelfall debrieft werden, weil ich jetzt die Verdacht auf Pneumonie in der Notaufnahme abgegeben habe, muss ich den Einsatz, glaube ich, nicht immer debriefen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur Fälle debrieft, wo vielleicht etwas nicht gut gelaufen ist, sondern auch Fälle debrieft, wo es total super gelaufen ist, weil man auch daraus wieder für das Team viel mitnehmen kann. Warum ist es denn diesmal so gut gelaufen? Und Feedback, eher die Kritik üben, macht ja ganz häufig Sinn in einem Feedback-Gespräch, halt nicht in der großen Gruppe, wo man auch natürlich negative Sachen diskutieren kann, aber wo man auch mal gezielter eine Rückmeldung an eine Einzelperson auch mit negativem Feedback geben kann. Und ich glaube, dass sowohl die Briefing wie auch Feedback, wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge, weil das eine ist innerhalb des Teams, vielleicht von einem Moderator ein angeleitetes Debriefing, und das Feedback, was eher unidirektional ist, beide eine Struktur haben. Und dass man sich innerhalb zumindest seines Einflussbereiches auf Strukturen für beides einigt. Also nehmen wir die Reanimation, dass man sagt, wir wollen immer besprechen, wie gut waren wir im Algorithmus, wie haben wir kommuniziert und gibt es jetzt noch irgendwas medizinisch, was wir besprechen müssen. Also dass man sich 3 Punkte raussucht, weil dann alle lernen, weil es sollte ja auch nicht nur an der Einzelperson hängen, ob ein Debriefing oder ein Feedbackgespräch stattfindet. Und deswegen glaube ich, sind das ganz, ganz wichtige Tools, weil darüber können wir halt mentale Modelle auch verändern. Und wir haben ja auch schon über diese mentalen Modelle gesprochen, wie wichtig sie sind, dass wir auf einer Ebene kommunizieren. Und dafür sind sowohl das Debriefing wie auch das Feedback halt ganz, ganz wichtige Tools, um mentale Modelle der anderen zu ändern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass schon eine gewisse Struktur, auf die ich oder auch mein Gegenüber sich aber einstellen kann, hilft, das wirklich fest zu implementieren und nicht nur mal zu machen, wenn es jetzt katastrophal schlecht gelaufen ist.
Nochmal kurz als Ergänzung zu diesem, was die Doro gerade gesagt hat, finde ich ganz wichtig. Wir brauchen eine Kultur des Debriefings, Schrägstrich Feedbacks, was unterschiedliche Punkte sind. Und wir müssen auch schaffen, machen wir eine Nachbesprechung, wo wir uns die Dinge als Team strukturell anschauen, wo wir reingehen und sagen, okay, was ist als Team? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn wir es immer machen, dann wird es normal. Und dann lernen wir, schaffen wir eine Teamkultur, dass es normal ist, dass wir nach der Reanimation, die Punkte, du hast sie gerade angesprochen, die Reanimation haben wir gut kommuniziert. Und wenn wir das immer machen, dann lernen wir selber auf die Aspekte zu achten und versuchen als Team sie zu optimieren und sie zu verbessern. Wenn wir es immer nur dann machen, wenn dieses besondere Ereignis oder der komplexe Schockraum oder die Polytraumaversorgung, dann hat es immer diesen besonderen Charakter. Und ich glaube, das ist was ganz wichtig, dass wir es zum Normalen werden lassen, weil wir im Rahmen dieser Normalität auch dann mal teamkritische Dinge ansprechen können und so eine Ebene schaffen, eine Basis schaffen, um auch kritische Dinge als Team zu fokussieren, aber auf der anderen Seite dann auch unter Umständen individuell für eine gute Feedback-Kultur, um ein professionelles Fehlermanagement zu machen.
Ich wollte zwei Sachen noch sagen. Ich wollte zum einen das sagen, was ihr vorhin aufgenommen habt, warum kann ich die CRM-Dinge nicht in den Alltag sozusagen häufig integrieren? Und die Doro hatte ja schon was gesagt, aber ich möchte noch mal ganz kurz den Fokus auf das Thema Resynchronisation legen. Und zu dieser situativen Kontrolle gehören ja ganz klar das Abgleichen von mentalen Modellen. Und das ist ein großes Problem. Wir schaffen CRM eben nicht, weil wir die mentalen Modelle eben nicht erfragen unter Druck. Und CRM wirkt ganz häufig in Situationen, die eben nicht druckbehaftet sind, weil wir sie dann ausführen. Aber unter Druck vergessen wir die Dinge, über die wir gesprochen haben, sondern immer und immer wieder ganz gezielt, wenn die Situation aus dem Fugen gerät, sich auf seine Basis zu berufen, immer Situational Awareness, immer Teamführung und Koordination. Es sind immer die gleichen Tools und immer auf die geschlossene Kommunikation bestehen. Weil das Problem ist das, was uns den Boden nimmt. Und wir schaffen es nicht, weil wir sie nicht implementieren in die Situation unter Druck, weil wir es nicht schaffen, unter Druck sozusagen das in diese Situation einzubringen. Wir müssen daran festhalten. Und gemeinsame mentale Modelle, glaube ich, sind ein wesentlicher Schritt dafür. Und diese Zeit haben wir. Und das ist so wesentlich, weil wir dann auf der gemeinsamen Linie sind, wie wir die Dinge umsetzen können. Und dann schaffen wir es auch wieder, uns an CRM-Tools zu erinnern, glaube ich. Und das Nächste, das Thema Feedback, das hattet ihr ja jetzt diskutiert, ist, wir reden ja über Leistung unter Druck. Und dann sollte sich jeder mal die Zeit nehmen, sich ein persönliches Feedback einzuholen. Wer bin ich unter Druck? Der Torben geht jetzt das nächste Mal in die Klinik und fragt, wer bin ich unter Druck? Wie bin ich unter Druck? Weil wir nehmen uns ja gar nicht so wahr. Wir glauben, wir wissen, wer wir sind. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher erster Schritt, zu verstehen, wer sind wir unter Druck? Wie spreche ich? Was ist meine Haltung? Wie gebe ich meine Entscheidungen preis? Sorge ich für ein gemeinsames Mindset? Oder bin ich hektisch und unkontrolliert oder was auch immer? Es wird situative Unterschiede geben, aber wir können nur lernen und wachsen, indem wir dieses Feedback einfordern und eben auch geben. Und deswegen glaube ich, halte ich persönliches Feedback, auch gerade wenn wir ausbilden, für immens wichtig. Und es ist egal, ob wir über Pflege reden oder über ärztlich. Und ich möchte mir auch von dem Notfallsanitäter oder von der Pflegekraft sagen, wie es gelaufen ist.
Es ist jetzt schon der Begriff Just Culture gefallen. Ich glaube, das würde ganz gut tun, wenn wir den nochmal umreißen. Mag das einer von euch machen?
Kann ich gern machen. Der Begriff, den ins Deutsche zu übersetzen, das ist also ein bisschen ein holpriges Wort, was dann dabei rauskommt. Ich würde es im Englischen lassen. Und es geht im Prinzip darauf, dass wir eine Sicherheitskultur etablieren, die eben nicht auf den Einzelnen fokussiert, der unter Umständen einen Fehler gemacht hat, sondern immer auf den Prozess und die Organisation abzielt, die unter Umständen fehlerbehaftet ist. Das soll es umschreiben und dass der Wert eines jeden Einzelnen gleich ist. Also es ist egal, ob du in einer Notfallsituation der Teamleader bist, der Professor XY oder einfach nur der jüngste Sanitäter oder Assistenzarzt, Sanitäterin, Assistenzärztin, die ihre Bedenken äußern kann oder der Dinge auffallen, die nicht gut gelaufen sind, und die sollen das ansprechen dürfen. Und das Ganze ist ja Teil eines Unternehmensprozesses oder eines Kulturprozesses, den wir ja, das gefällt mir fast ein bisschen besser, die psychologische Sicherheit als solches betiteln, dem sich ja viele Organisationen schon verschrieben haben, die sicherheitsrelevante Themen abarbeiten, Einsatzorganisationen, was auch immer, um eben auf der einen Seite das Ziel, wo wollen wir hin als Ganzes, aber auch den einzelnen Leuten die Möglichkeit geben sollen, da Dinge aufzuzeigen. Und nicht bestraft zu werden, so wie es einmal war in diesen hierarchischen Systemen. Also flache Hierarchien, klare Ziele. Und eine gemeinsame Kultur, wie wir da hinkommen.
Was müssen wir schaffen, damit wir, aber auch gerade unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, für die wir ja verantwortlich sind, dass die im Job bleiben und dass die nicht wie Nadja zumindest zeitweise woanders hingehen.
Ja, also ich glaube, wir müssen genau diese Just Culture, von der viele schon lange reden, endlich schaffen, dass wir von diesem Blaming wegkommen. Das ist ja eigentlich diese Lernkultur. Also dass wir das etablieren für die Kollegen. Und ich glaube, da ist es an den, jetzt sage ich mal, mehr oder weniger Älteren von uns und meinen uns alle irgendwie in einer Form, dass wir das wirklich auch ernst vorleben, dass wir aktiv Feedback geben, uns aktiv Feedback einholen, dass auch wenn wir müde sind, es versuchen zu debriefen, dass wir ganz aktiv ansprechen, was unsere kognitive Performance beeinflusst, dass wir unter Stress, egal wie sicher es vielleicht manchmal scheinen mag, anders funktionieren als nicht unter Stress, dass wir das aktiv genauso so zum Thema machen wie: Wir müssen lernen, ZVK zu legen, wir müssen lernen, die Intubation zu machen. Also, dass wir das aktiv, unsere mentale Performance zum Thema machen, zum Lernthema in jeder Facharztausbildung. Weil egal in welche Fachrichtung wir eigentlich schauen, haben wir immer diese Performance unter Stress. Also ich würde jetzt mal behaupten, selbst Dermatologen haben bestimmt mal Stress. Und auch für deren Facharztausbildung spielt das vielleicht nicht ganz so eine große Rolle. Aber dass wir das wirklich zu einem Lernbereich, zu einem Thema machen, denn dann werden es auch mehr und mehr alle Ärzte nehmen. Denn es ist jetzt vielleicht, klingt blöd, aber wir haben ja recht. Es ist ja total wichtig. Es ist ein total wichtiges Thema. Und wenn wir es schaffen, einfach in die Breite zu tragen, zu einem wichtigen Lernthema zu machen, genauso wie die Reanimation ist ein wichtiges Lernthema, unsere Kognition und wie wir unter Stress performen. Und ich glaube, wenn wir so eine Kultur etablieren, dann können wir für unsere jungen Kollegen total viel erreichen.
Aber da dürfen wir nicht vergessen, da sind einmal die Chefs gefordert, die Führungskräfte, ganz elementar, die haben da Vorbildwirkung. Und das Zweite ist, und das ist noch viel ein größeres Thema, wir werden diese Kultur, diese Just Culture, psychologische Sicherheit, wie wir das nennen, das können wir Notfallmediziner schon für uns wünschen. Letzten Endes sind es Unternehmensprozesse. Also das ist ein Top-Down-Prozess, der von den Krankenhausleitungen, da musst du alle im Boot haben, weil wir brauchen alle Pflegekräfte, wir brauchen sämtliche Berufsgruppen. Das ist eine Unternehmenskultur, das ist ein Kulturprozess, der das ganze Krankenhaus mit einschließt oder die gesamte Notfallorganisation, was es auch immer jetzt ist, Samariterbund, Rotes Kreuz etc. Das sind Meilensteine, die man als Unternehmen gehen muss. Und das kostet Geld, das darf man nicht vergessen. Das kostet Geld, das kostet Zeit und das kostet personelle Ressourcen. Und ob wir die haben und ob wir die freispielen können im Moment, das ist ein anderes Thema. Wir sollten uns trotzdem nicht davor verschließen und das vor unseren Führungskräften und auch einfordern, aktiv einfordern. Weil nur so kommen wir weiter und nur so können wir nachhaltig, und die Berechnungen gibt es ja. Es gibt ja deutsche Kliniken, ich weiß es, die haben das ganz erfolgreich umgesetzt, schon namhafte große Uniklinik, sind da gut dabei schon, haben das abgeschlossen. Man spart sich am Ende Geld. Die Personalfluktuationen nehmen ab, die Krankenstände nehmen ab. Also man kann das messen. Der Erfolg von solchen Umstrukturierungen ist messbar und wissenschaftlich auch belegbar.
Und ich glaube, es ist essentiell, dass wir diese persönlichen Schutzfaktoren von den jungen Kollegen, von dem Nachwuchs fördern. Stichwort ist hier Code of Armor, also dieses Thema des Selbstvertrauens, dass sie das erlernen werden. Also auch das, was wir in den jungen Jahren hatten, boah, wie kann man das irgendwann alles managen und man wächst in die Situation rein, den Optimismus für die Sache nicht verlieren, aber auch den Enthusiasmus und die Begeisterung weiter zu fördern in Kombination dann mit den verschiedenen Trainingselementen, der Ausdauer immer wieder da anzusetzen, wo es notwendig ist, um dieses Potpourri und den mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einer Faszination, mit einer hohen Begeisterung für das tägliche Doing, weil, also weiß nicht, wie es euch geht, ich würde heute wieder genau diesen gleichen Beruf wählen, weil ich ihn einfach gerne mache, weil ich gerne die Notfallmedizin, sei es in der Notaufnahme, sei es im OP, sei es draußen auf der Straße, da fühle ich mich zu Hause. Und ich glaube, diese Begeisterung, wenn wir weitergeben können, wenn wir sie vermitteln können, dann ist das auch, das ist nicht nur ein Schutzfaktor für mich, weil ich weiß, ich mache es gerne und ich mache es mit viel Engagement. Wenn ich das vermitteln kann, dann kann ich auch die jungen Kollegen auf den Weg bringen, der ihnen selber ganz viele Schutzfaktoren mit auf den Weg gibt, die ihnen selber helfen, einen guten Weg zu gehen, der hier und da vielleicht ein Stückchen einfacher ist, als er vielleicht bei uns war, aber deswegen nicht schlechter, sondern ganz im Gegenteil, sondern wir fördern genau die Dinge, wo wir heute zurückschauen und sagen, da müssen wir dran arbeiten, dass wir auch morgen noch genauso begeisterte Kolleginnen und Kollegen haben, wie wir jetzt hier zusammensitzen und der eine malt ein Bild und alle vier oder fünf lachen, weil wir einfach wissen, wovon er spricht. Und ich glaube, diese Begeisterung für unseren Job, die müssen wir auf die Straße bringen. Und sie anhalten daran, dass sie sich auf den Weg machen, mit Belastungen lernen umzugehen, mit all den Tools, die wir heute Abend auch besprochen haben.
Zwei Gedanken, die ich bei dem Gesagten noch loswerden will. Zum einen zu dem, was Doro gesagt hat. Das ist ein Satz, der mir aus eurem Artikel, der so unglaublich präsent ist und immer noch, ist, der Druck ist nicht das Problem, der Druck ist unser Arbeitsplatz. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Frei zitiert. Und das, finde ich, spiegelt das sehr genau wider, was Doro gesagt hat. Also den Druck haben wir alle in unserem Job. Wir müssen für uns und für unsere jungen Kollegen halt nur einen Weg finden, wie man damit umgeht. Und zu dem, was Lukas und Dominik gerade gesagt haben, habe ich gerade gelesen und es passt so super gut, dass wir als Führungskräfte in der Medizin manchmal unsere Rolle falsch definieren. Viele sehen ja ihre Rolle als Führungskraft in der Medizin, gerade in der klinischen Versorgung, in der Patientenversorgung. Unsere Rolle ist ja vielmehr dafür zu sorgen, dass es unseren Assistentinnen und Assistenten gut geht und den Pflegekräften und allen drumherum. Und die machen dann Großteil der Patientenversorgung. Und als ich das gelesen habe, so genau das ist es und das passt so zu dem, was ihr sagt.
Ja, und ich habe vielleicht noch meinen Abschluss bemerkt, weil Lukas gesagt hat, ja, und es kostet Geld und es braucht ein großes ganzes System. Ich würde vielleicht gerne einfach noch einbringen, einen Satz, den mein ehemaliger Mentor ganz oft wiederholt hat und wo ich glaube, das stimmt, Führung fängt bei sich selbst an. Und auch wenn das große ganze System uns nicht immer die Möglichkeiten gibt, wie wir uns das erhoffen, kann man, denke ich, ganz viele Aspekte von dem, was wir heute Abend besprochen haben, auch in seinem Einflussbereich, denn jeder führt ja irgendwie, ja, nicht nur der Chefarzt führt oder der Oberarzt führt, sondern jeder führt ja auch in der Situation ein Team. Und deswegen mag ich diesen Satz auch sehr gerne, ne? Führung fängt bei sich selbst an, dass man also ein paar Aspekte vielleicht für sich selbst, für seine Arbeit, für seine Führungsrolle in dem individuellen Team mitnehmen kann. Das würde ich mir wünschen, wenn wir das irgendwie rübergebracht haben, wie Dominik so, was man ja nicht sehen kann, begeistert, gestikulierend, dann glaube ich, haben wir schon ganz viel erreicht.
Ja, Doro, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, das war ein ganz tolles Gespräch. Genau. Ich glaube, damit haben wir schon ganz, ganz viel abgearbeitet und ich nehme ganz, ganz viel aus dem Gespräch mit. Deswegen so als Abschluss, wenn ihr es kurz machen würdet, was würdet ihr jungen Kollegen und Kolleginnen mitgeben, damit sie handlungsfähig bleiben, auch wenn es schwierig wird?
Ich glaube, dann fangen wir mal an, oder? Ich glaube, man muss den jungen Leuten Mut machen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Es dauert ein paar Jahre, bis dir der Schuh passt. Das ist so. Und Fehler machen wir alle. Und an diesem Druck und an diesen Herausforderungen, man muss es als Herausforderung sehen und man kann definitiv dran wachsen. Und das ist das, was uns dann am Ende dann doch zu besonderen Menschen und Medizinern macht, die in solchen Situationen noch handlungsfähig bleiben und an dem nicht zerbrechen, sondern an dem wachsen. Und das ist das Spannende dran. Und ich glaube, das schafft man, wenn man eine Kultur des Miteinanders, das die Jungen gut mitnehmen, die Jungen beschützen. Und wie gesagt, man kann dran wachsen und man muss nicht dran zerbrechen. Aber das setzt halt gewisse Umfeld voraus, dass das dann funktioniert. Und ich habe einen Satz, wenn du sagst, das ist ein bisschen österreichisch jetzt, und mir hat einer meiner klinischen Lehrer, der hat immer zu mir gesagt, merk dir nur mal eines, so schnell stirbt der Mensch nicht. Du hast immer Zeit zum Nachdenken.
Was Lukas gesagt hat, ich glaube, das ist ein Lehrspruch, den jeder junge Anästhesist irgendwann mal mit auf den Weg bekommt und den wir alle kennen. Das ist also nicht nur österreichspezifisch, auch mir wurde dieser Satz mal gesagt, aber ich glaube, wir müssen bei uns anfangen, um eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die die jungen Kollegen da mitnimmt, wo wir sie hinbringen wollen. Dass wir sie begleiten, dass wir ihnen, wie vorhin schon gesagt, das Selbstvertrauen geben und auch unseren Enthusiasmus und unsere Begeisterung für die klinische, für die medizinische Arbeit. Weil ich glaube, das ist was, du hast es vorhin gerade so schön gesagt und die Doro auch, wie wollen wir leben und müssen wir in der Klinik noch derjenige sein, der die gute Medizin macht oder müssen wir die Teams dahin begleiten, dass wir gemeinsam gute Medizin machen können und eine gute Patientenversorgung machen? Ich glaube, Torben, das war ein großer Schlüsselsatz, der mich nachhaltig so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Ich glaube, wir sind diejenigen, die diese Kultur und die Atmosphäre und die Kommunikation schaffen, damit die jungen Kollegen auf eine schöne Art und Weise lernen, wie großartig die medizinische Versorgung in allen verschiedenen Fachgebieten, sei es Chirurgie, innere Medizin, Notfallmedizin, aber auch die vorhin erwähnten Dermatologen oder anderen Fachgebiete, die sicherlich, auch wenn wir das vielleicht nicht so beurteilen können, genauso viel Begeisterungen mit sich bringen, wie unser Fachgebiet das für uns tut.
Super. Vielen, vielen Dank euch allen für eure Zeit und das tolle Gespräch. Ich hatte ganz, ganz viele Aha-Momente. Und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ganz, ganz inspirierend.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin gespannt, was hinten rauskommt. Freue mich schon drauf. Ja.